Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS 2 als Podcast.
Wilhelm Schmid, die Philosophie galt im Mittelalter als Magd der Theologie. Mit Anbruch der Neuzeit hat sie sich dann emanzipiert und seither stehen viele Philosophen der Religion kritisch bis ablehnend gegenüber. Die Gretchenfrage an Sie, wie haben Sie es mit der Religion?
Sehr schön. Ich bin zutiefst religiös und als Philosoph frage ich mich natürlich, was ist eigentlich gemeint damit, religiös zu sein? Was bedeutet Religion? Das beschäftigt mich sehr als Philosoph.
Versuchen wir einmal, die Begriffe zu klären. Was ist für Sie Philosophie und was verstehen Sie unter Religion?
Nach meinem Verständnis von Philosophie ist Philosophie Besinnung und das Wort ganz ernst genommen. Da steckt Sinn drin, also ist Philosophie die Frage nach Sinn, die Frage nach Zusammenhängen. Und wenn Philosophie die Frage nach dem Sinn ist, dann ist Religion eher die Antwort oder eine der Antworten. In der Religion glauben Menschen, den Sinn zu kennen oder haben jedenfalls eine Ahnung davon oder ein Gefühl dafür, was dieser Sinn ist. Manche Menschen sind sich sicher, dass es ein Wissen ist, aber da bin ich mir wiederum nicht so sicher, denn eigentlich wissen wir so gut wie nichts sicher. Nein, es geht um Glauben, dass man einen Sinn erkennt, einen Sinn fühlt und diesem Sinn nach auch lebt.
Das Wort Religion wird unter anderem vom Begriff Religio, Rückbindung, hergeleitet. Wäre auch das so ein Charakteristikum des Religiösen, dass hier eine Rückbindung an etwas Größeres stattfindet, die es so in der Philosophie vielleicht weniger gibt?
Erstmal nur Rückbindung. Das ist im Grunde neutral. Ich binde mich an etwas oder jemanden zurück. Im Grunde machen das Menschen auch, wenn sie eine Bindung zueinander eingehen. Dann binde ich als Mann mich an eine Frau zurück oder eine Frau bindet sich zurück an einen Mann. Das hat was durchaus Religiöses an sich. Aber das, was man mit Religion eigentlich meint, ist dann die Rückbindung an etwas, das nicht menschlich ist. Die Dimension des Menschen ist charakterisiert von Endlichkeit, Sterblichkeit seiner bestimmten Wirklichkeit. Alles, was wirklich ist, ist endlich. Die große Frage ist, woher kommt denn das, was wirklich wird? Und wohin geht denn das, wenn es vergangen ist? Irgendwo muss doch da eine große Quelle sein, aus der Dinge, die vorher noch nicht da waren, plötzlich in die Welt kommen. Wie soll man sich das vorstellen? Wenn man nicht annehmen kann, da muss es eine andere Dimension geben. Und diese Dimension lässt sich theoretisch relativ einfach benennen. Wenn diese Dimension, in der wir leben, eine endliche ist, von Endlichkeit charakterisiert, müsste diese andere Dimension Unendlichkeit an sich haben. Wenn wir in Wirklichkeit leben, eine Wirklichkeit, die immer vergänglich ist, dann muss es außer dieser Wirklichkeit noch eine Dimension der Möglichkeit geben. Denn alles, was wirklich wird, muss vorher möglich gewesen sein. Was nicht in irgendeiner Weise möglich ist, kann nicht wirklich werden. Und dann wäre auch klar, wo wir hingehen, wenn wir gehen. Zurück in die Möglichkeit. Aber ich füge sofort hinzu, das ist so abstrakt, dermaßen abstrakt. Wer Religion auf solche Füße stellen will, wird die Menschen nicht faszinieren.
Dann werden wir also wieder konkret und kehren zurück von der Möglichkeit zur Wirklichkeit. Seit die Philosophie sich von der Theologie gelöst hat und sich damit auch von der kirchlichen Bevormundung befreit hat, seitdem steht die Religion aus philosophischer Sicht immer etwas im Verdacht, eine menschliche Konstruktion zu sein, eine Projektion, um das Leben auf dieser Erde irgendwie erträglicher zu machen.
Ich schließe mich dem nicht vollständig an, weil ich einfach konstatieren muss, wir können es nicht wissen. Es kann sein, dass es nur unsere Projektion ist. Es kann aber auch sein, dass es sich wirklich so verhält. Wie sollten wir das nachprüfen? Natürlich interessiert mich das auch, ob es vielleicht so war, dass Menschen ursprünglich und heute vielleicht wieder Religion buchstäblich konstruiert haben. Und ich stelle mir vor, dass Menschen leichter leben können, wenn sie eine Wölbung über sich verspüren. Vielleicht ist das noch was ganz Archaisches in uns, denn Das waren ja die Verhältnisse einst in den Höhlen. Warum sind Menschen in Höhlen gegangen? Weil sie sich da geborgen gefühlt haben. Und dieses Gewölbe, in dem sie sich sicher gefühlt haben, das hat sich uns, glaube ich, zutiefst eingeprägt. Nun ist unsere Höhle eben ein bisschen größer geworden, aber ein Gewölbe machen wir uns trotzdem. Wir stellen uns also diese andere Dimension als etwas vor, was unsere Wirklichkeit überwölbt. Und wir leben in diesem Gewölbe, in dieser Höhle und fühlen uns wohl dabei. Und Menschen stellen sich das Gewölbe gerne als etwas vor, was wirklich ist, damit es eine wirkliche Höhle ist. Aber ich als Philosoph habe den Verdacht, das ist ein Gewölbe, aber es besteht aus den Substanzen von Unendlichkeit und Möglichkeit. Und weil ihnen die Wirklichkeit immer wieder zu eng geworden ist, glaube ich, haben Menschen entweder die Dimension der Möglichkeit und Unendlichkeit erfunden oder sie haben sie entdeckt. Oder war es beides?
Und wie lautet Ihre Antwort?
Ich möchte es nicht endgültig beantworten, weil es scheint mir viel schöner, wenn es in der Möglichkeit bleibt. Schon damit, indem wir das in der Schwebe halten, überschreiten wir die Schwelle von reiner Wirklichkeit und eröffnen damit den Horizont der Möglichkeiten. An der Stelle kann man das vielleicht sehr, sehr schön zeigen, welche Bedeutung Möglichkeiten für uns haben. Wir haben jetzt hier mindestens 2, 3, vielleicht noch mehr Deutungsmöglichkeiten. Und solange wir die Deutungsmöglichkeiten in der Schwebe halten, haben wir auch eine Ahnung von der Dimension der Möglichkeit. Sobald wir aber festlegen, wie es wirklich gewesen ist, dann schalten wir andere Möglichkeiten aus und dann wird früher oder später uns die Wirklichkeit vor die Füße fallen, denn sie wird etwas zu eng sein.
Wenn Sie über Religion sprechen, schreiben, Wilhelm Schmid, dann lösen Sie sich weitgehend von den verfassten Religionen und plädieren für eine säkulare Religiosität. Säkular und Religion, ist das nicht ein Widerspruch?
Ich verstehe, dass das als ein Widerspruch in sich erscheinen kann, weil wir so darauf geeicht sind, dass Religion immer mit dem Nicht-Säkularen, mit etwas Heiligem, mit einem Jenseitigen zu tun haben muss. Aber ich bin mir sicher, dass das zwar so sein kann, aber nicht so sein muss, dass es eben auch die Möglichkeit gibt, die Religion säkular, also weltlich zu denken, diesseitig zu denken. Wie erreiche ich Religiosität oder Religion oder religiös sein, wenn ich vollkommen diesseitig bleiben will? Eigentlich ganz einfach, indem ich am späteren Abend mal auf den Balkon rausgehe und nach oben schaue. Wenn die Wolken hoffentlich gerade mal weg sind, dann werde ich Sternenlicht sehen. Und dann mir mal vor Augen führen, dass dieses Licht, das jetzt in diesem Moment, die Quanten des Lichts, die jetzt in diesem Moment in meiner Pupille eintreffen, dass diese Quanten seit Jahrmillionen oder möglicherweise sogar seit Jahrmilliarden unterwegs sind, und ich den einmaligen Moment erlebe, in dem sie hier eintreffen. Und auch das einzige Wesen weit und breit bin, das diesen Spiegel jetzt bietet, das dann auch reflektiert, also nachdenkt darüber, wo kommt das her? Das kommt aus Dimensionen, die unsere Dimension der Wirklichkeit und Endlichkeit hier vollkommen sprengen.
Nun würden viele Menschen, die sich als nicht religiös bezeichnen, wahrscheinlich von ähnlichen Erfahrungen und Erlebnissen berichten können. Wenn man ihrer These folgt, dann sind die Menschen eigentlich viel religiöser, als ihnen vielleicht bewusst ist.
Es sind jedenfalls viel mehr Menschen religiös, als in Kirchen sind. Sehr viel mehr Menschen sind religiös. Warum beginnen Menschen, andere Menschen zu lieben? Das ist doch eine Möglichkeit, aus sich rauszukommen, aus der eigenen Enge rauszukommen. Also scheint es doch ein zutiefst religiöses Bedürfnis zu geben. Und ich persönlich denke auch dieses Verhältnis zu anderen Menschen, vor allem das innigere Verhältnis zu anderen Menschen, als ein religiöses Verhältnis. gab einen französischen Philosophen, Emmanuel Levinas, der das sehr stark vertieft hat und das Gesicht des anderen geradezu religiös verklärt hat. Durch das Gesicht des anderen hindurch sehe ich Gott, ist seine Auffassung, die ich sehr schön finde. Die soll uns nur dann wiederum umgekehrt nicht davon abhalten, zu realisieren, naja, aber wir müssen jetzt trotzdem darüber entscheiden, wer wirft die Waschmaschine an und wer verteilt hinterher die Wäsche auf welche Schränke. Das sind halt doch auch Fragen, die wir beantworten müssen.
Also die zwischenmenschlichen Beziehungen sind dann auch eine Möglichkeit einer solch säkularen Religiosität.
Menschen, die lieben, wissen, dass sie Momente miteinander erleben, die sprengen die Dimension der Zeit. Sie spüren keine Zeit mehr vergehen, sie interessieren sich auch für keine Zeit mehr. Es scheint etwas anderes eingebrochen zu sein ins Leben. Das wirkt so intensiv, dass Menschen, die diese Erfahrung mal gemacht haben, sie immer wieder suchen.
Ihr philosophisches Thema, Wilhelm Schmid, ist die Lebenskunst, die Kunst, das Leben bewusst und verantwortungsvoll und autonom zu gestalten. Nun schreiben Sie, dass auch Religion eigentlich Lebenskunst sei. Inwiefern ist sie das?
Zum einen möglicherweise als ein Konstrukt, das Menschen sich geschaffen haben, weil sie besser leben können, leichter leben können, wenn sie sich eben in einem Gewölbe fühlen, wo sie sich geborgen und geschützt fühlen gegenüber den Widerfahrenissen des Lebens. Insofern kann Religion schon Lebenskunst sein, ein Kunstwerk des Lebens. Aber Lebenskunst besteht nur zum Teil darin, dass wir selber das Leben gestalten. Zum größeren Teil besteht Lebenskunst eigentlich darin, dass wir es gestalten lassen. Die Religion, so wie wir sie auch in unserer Kultur erlebt haben, nur teilweise noch so erleben, war ein Element der Lebensgestaltung von Menschen. Denn Religion konnte mir sagen, wie ich den Tag einteilen soll, wie ich den Sonntag gestalten soll und all das. Man kann es einerseits als Bevormundung sehen, man kann es andererseits aber auch als Vorschlag sehen. Es gibt einen Vorschlag, sich die Woche so einzuteilen, dass Montag bis Sonntag mit ihren Eigenarten aufeinander folgen. Wir versuchen heute den Sonntag aufzulösen. Bin mir nicht sicher, ob das eine sehr gute Idee ist, denn dann verlieren wir einen Rhythmus, einen weiteren Rhythmus. Wir haben schon so viele verloren.
Sie haben auch einmal gesagt, Religion sei ein Kunstgriff der Lebenskunst. Das tönt dann schon sehr handwerklich, funktional. Aber Sie haben vorhin auch den anderen Aspekt betont, das Unverfügbare, jene Dimension, die mir geschenkt wird. Das gehört ja irgendwie zusammen, was ich selber machen kann und was ich hinnehmen oder annehmen muss oder kann oder darf.
Mir liegt an beiden Aspekten. Und ich persönlich glaube, auch beide Aspekte haben vermutlich ihre Wahrheit. Es waren schon Menschen, die Religion gemacht haben. Das ist nicht so vom Himmel gefallen, wie uns das gelehrt wird. Aber ich persönlich glaube schon, dass da auch wirklich eine andere Dimension ist. Die Plausibilität spricht dafür. Die Wahrheit kenne ich nicht, aber die Plausibilität spricht dafür. Wie gesagt, woher sollen denn die Dinge kommen? Soll Endlichkeit wirklich das Alleindominante sein oder soll es auch Unendlichkeit geben? Und in diesem Spannungsfeld zwischen dem, was wir selber machen, und dem, was wir an anderer Dimension glauben, vorzufinden, um uns einzugliedern, wenn Lebenskunst sich in diesem Spannungsfeld bewegt, glaube ich, dann kann das Leben reicher sein.
Novalis, den Sie einmal zitieren in einem Aufsatz, der hat gesagt, Beten ist Religion machen. Wie geht denn das? Wie ist Gebet oder auch Meditation eine Möglichkeit, um Religion zu machen?
Das ist ja die interessante Frage. Wenn man anerkennt, dass es so eine Dimension wie Möglichkeit und Unendlichkeit geben könnte, dann wie komme ich dahin? Und dazu sind eben enger religiösen Bereich das Beten, ist der richtige Kunstgriff, und im säkularen Bereich, im weltlichen Bereich eher das Meditieren. Ich glaube, beide unterscheiden sich nicht wesentlich, sondern beide bestehen darin, einen gedanklichen oder gefühlten Eindruck von einer anderen Dimension zu gewinnen. Dass ein größerer Raum entsteht, der mir einen Eindruck gibt von Weite und von Unendlichkeit. Und wenn ich dann zurückkehre nach dem Beten und nach dem Meditieren in meine Wirklichkeit, dann erstaunlicherweise bedrückt sie mich weniger. Ich habe etwas abgegeben an eine andere Dimension. Jedenfalls kann ich mir das so vorstellen. Wenn jemand mir entgegenhält, ist eine reine Illusion, dann sage ich, oh, aber eine schöne Illusion. Funktioniert sehr gut, kann man gut gebrauchen fürs Leben. Und wenn jemand sagt, aber das ist doch sehr funktional so gedacht, dann sage ich, ja, finde ich auch. Machen wir es poetischer.
Poetischer, damit ist das Gefühl angesprochen. In der Philosophie geht es ja vor allem um das Nachdenken. In der Religion kommt dann eben die Poesie dazu, das Gefühl, das Innerste des Menschen wird irgendwie berührt, das, was auch Seele genannt wird. Bleibt in der doch sehr nüchternen, säkularen Religiosität, wie Sie sie eben skizziert haben, bleibt da noch Raum für diese Dimension der Poesie und des Gefühls?
Ja, natürlich. Wir müssen uns nur vor Augen führen, was kann denn gemeint sein mit sowas wie Seele? Kann damit gemeint sein, dass es eine Energie gibt, die uns beseelt? Habe ich die Energie gemacht? Ich habe sie ganz deutlich nicht gemacht. Woher kommt diese Energie? Naja, vielleicht von anderen Menschen von außen. Woher kommt sie dort? Letzten Endes verliert sich das Rückverfolgen, woher das kommt, in einem ungreifbaren Bereich. Da ist offenbar etwas wirksam, was wir nicht genau erklären können und was nicht identisch ist mit unserem Selbst. Da wirkt, würde ich meinen, diese andere Dimension. Denn Energie geht sehr gut zusammen mit der Dimension der Möglichkeit. Energie ist geradezu Möglichkeit. Aus Energie heraus kann letzten Endes alles entstehen und in Energie zurück vermutlich alles vergehen. Und wie äußert sich diese Energie? Vorzugsweise scheint sie sich zu äußern in Gefühlen. Und ich würde dafür plädieren, ein Gespür dafür zu entwickeln. Ein Gespür ist nicht einfach da, die Anlage haben wir wohl, aber das Gespür wächst erst mit der Erfahrung und der Besinnung auf die Erfahrung.
Wir haben jetzt von dieser anderen Dimension gesprochen, von der Transzendenz, die wir uns denken können, die uns vielleicht auch berührt, unsere Gefühle berührt. Wir haben aber noch nicht gesagt, was damit eigentlich gemeint ist. Lassen Sie das bewusst so offen, Wilhelm Schmid, oder können Sie etwas mehr über diese transzendente Dimension sagen?
Ich kann nicht mehr dazu sagen, denn alles, was ich dazu sagen würde, würde voraussetzen, ich weiß es aber nicht. Und es würde voraussetzen, dass wir Begriffe bilden. Und jeder Begriff, den wir bilden, ist eine Verkürzung des Phänomens. Schon die Transzendenz selber ist ein reiner Verlegenheitsbegriff. Rein wörtlich heißt das Transzendere, überschreiten im Lateinischen. Und dabei wollte ich es auch gerne belassen. Wir überschreiten die Dimension, die wir fassen können, die wir anfassen können. Das bin ich, das ist mein Leben. Und es könnte sein, dass es noch etwas darüber hinaus gibt, über diese Schwelle hinaus. Und das bezeichne ich dann eben als Transzendenz. Ich weiß, es gibt in der Tradition und bis heute den beliebten Begriff Gott, der für Transzendenz gesetzt wird. Und ich weiß natürlich auch aus dem Studium, vor allem der christlichen Religionsgeschichte, dass mit diesem Begriff Gott eine Menge sehr präziser Vorstellungen verbunden sind und genauester Definitionen. Und bei aller Hochschätzung, vor allem der christlichen Religion, ich weiß nicht, woher diese Leute das haben. Sind die neben ihm gestanden und haben ihm über die Schultern geguckt oder was? Oder lesen die ihre eigenen heiligen Texte nicht genau? Denn ich lese im Johannesevangelium, Gott hat kein Mensch jemals gesehen. Und das ist für mich eine zutiefst religiöse Aussage.
Nun erhebt jede Religion Anspruch auf die Wahrheit, gibt vor, letzte Wahrheiten zu vertreten. Wie stehen Sie denn zu dieser Frage nach der Wahrheit?
Die Philosophen sind extrem vorsichtig, wenn es um Wahrheit geht. Vermutlich deswegen, weil sie sich mit ihren Wahrheiten schon besonders oft geirrt haben. Noch viel öfter als schon die katholische Kirche. dann wird man etwas vorsichtiger mit der Wahrheit. Vielleicht gibt es ja sowas wie die Wahrheit, aber wenn es sie gibt, glaube ich, dann hat sie wiederum tausende verschiedene Aspekte an sich. Und wir als jeweilige Menschen sind niemals im Besitz der gesamten Wahrheit, sondern immer nur im Besitz einzelner Aspekte. Daraus folgt nicht Verzweiflung, sondern daraus folgt Neugierde. Wo sind denn die anderen Aspekte? Welche Aspekte gibt es denn noch, um die wie ein Mosaik letzten Endes zusammenzusetzen und so viele auch immer ich zusammensetze, immer noch das Bewusstsein zu haben, aber es sind mit großer Sicherheit immer noch nicht alle. Ich weiß, das beunruhigt religiöse Menschen bestimmter Art von Religion, aber für mich ist das eine Art von Religion, allein das, zu wissen, wie vieles möglich ist und Ehrfurcht davor zu haben, dass es mehr gibt als das, was ich persönlich für wahr halte.
Eine weitere Kernfrage aller Religion und auch aller Philosophie ist dann die Frage nach dem Sinn. Da gibt es ja unzählige Antworten. Wilhelm Schmid, wie lautet Ihre?
Sinn ist Zusammenhang. Aber ich weiß, das ist etwas unbefriedigend, weil die Menschen wollen natürlich inhaltliche Antworten. Sinn ist dort, wo Zusammenhang ist. Und die Art, wie wir von Sinn sprechen, auch im Alltag, deutet deutlich darauf hin. Immer dort, wo wir Zusammenhänge sehen, da sagen wir, jetzt macht das für mich Sinn, jetzt sehe ich den Zusammenhang ein. Das können wir doch nutzen und können uns dann mal überlegen, na, welche Zusammenhänge gibt es denn noch und welche Bedeutung haben die für das Leben? Ein Zusammenhang entsteht beispielsweise auch, wenn ich in engere Beziehung zu einem anderen Menschen trete. Wenn der mir also nicht mehr gleichgültig ist, sondern wenn da Gefühle zwischen uns hin und her gehen, Gedanken ausgetauscht werden, dann entsteht ein gefühlter und gedachter Zusammenhang. Und speziell dieser Zusammenhang starker Gefühle für einen anderen Menschen und von diesem sorgen offenkundig für so viel Sinn in einem Menschen, dass ein Mensch sich die Frage nach dem Sinn gar nicht mehr stellt. Das ist ja das Typische für Liebespaare, dass sie die Frage nach dem Sinn nicht mehr stellen. Solche Bedeutung haben Zusammenhänge, so sinnvoll können die sein, und dann können wir die verschiedenen Ebenen angeben und natürlich auch ansteuern im praktischen Leben, um möglichst eine Fülle von Sinn zu erreichen. Schon auf der körperlichen Ebene haben wir eine Eigenschaft an uns, die Sinn buchstäblich produziert, wenn wir es nur wollen. Das sind unsere Sinne. Das ist unsere Sinnlichkeit. Wo ist der Zusammenhang, den die Sinne herstellen? Naja, es ist der wichtigste schlechthin. Sinne stellen einen Zusammenhang zwischen uns und der Welt her. Was wissen wir noch von der Welt, wenn wir nichts mehr sehen, nichts mehr hören, nichts mehr riechen, nichts mehr schmecken, nichts mehr tasten? Dann wissen wir nichts mehr von der Welt und wir leben auch nicht mehr sehr lange. Für eine Stunde oder einen Tag können wir vielleicht überleben, wenn wir keinerlei sinnliche Wahrnehmung mehr haben. So bedeutend ist die Leistung der Sinne. Und dann auf der seelischen Ebene die engen Beziehungen zu anderen, die Liebe, die Freundschaft. Und dann auf der geistigen Ebene all die Zusammenhänge, die wir uns abstrakt denken, ausdenken und fabrizieren. Und dann letzten Endes der ganz große Zusammenhang zwischen unserer Endlichkeit und einer möglichen Unendlichkeit.
Sinn als Zusammenhang. Sie weisen auch darauf hin in einem Aufsatz, dass es Geschichten sind, die Zusammenhänge herstellen. Und viele heiligen Schriften erzählen ja vor allem Geschichten, die Bibel ganz besonders. Ist die Bibel so gesehen auch ein Buch der Lebenskunst, weil sie immer wieder Zusammenhänge herstellt, einzelne Ereignisse miteinander verknüpft zu einem sinnvollen Ganzen?
Alle Religionen erzählen Geschichten, das ist auffällig, weil sich offenkundig über Geschichten sehr viel mehr Sinn vermitteln lässt als über abstrakte Erwägungen, wie zum Beispiel Philosophen und manchmal auch Theologen sie anstellen. Geschichten sprechen unmittelbar zu Menschen und sie machen eins, nämlich sie konstruieren einen roten Faden. Erst war das, dann ging er dorthin, dann geschah das und so weiter. Und diese Abfolge, dieser rote Faden, das ist ein Zusammenhang und das ist etwas, was Sinn stiftet. Das übertragen wir auf uns und so wie wir eine Geschichte in uns aufnehmen, nehmen wir ein Stück Sinn in uns auf. Deswegen erzählen Religionen Geschichten und erzählen in diesen Geschichten etwas, was dieser Religion wichtig ist, in Bildern und in konkreten Geschehnissen. Dann erfahren wir zum Beispiel, dass Jesus, nachdem er zu Grabe gebettet worden ist, irgendwann da aufgestanden ist und buchstäblich in den Himmel hochgefahren ist. Ich persönlich glaube, das ist eine Beschreibung eines hochabstrakten philosophischen und theologischen Zusammenhangs, nämlich der Wechsel der ontologischen Ebene nach dem Tod, aus der Wirklichkeit zurück in die Möglichkeit, aus der Endlichkeit zurück in die Unendlichkeit. Aber wie soll man sich das konkret vorstellen? Und dann haben eben findige Menschen eine ganz schöne Geschichte dazu erzählt. Und diese Geschichte, die fährt den Menschen ein.
Zur Philosophie der Lebenskunst gehört für Sie ganz wesentlich das Nachdenken über das Glück. Sie haben dazu auch ein kleines Buch geschrieben. Zum Schluss, Wilhelm Schmid, die Frage, ist Religion ein Weg zum Glück?
Zweifellos, ja, für sehr viele Menschen. Die andere Frage ist dann, ob Glück auch wichtig ist fürs Leben. Aber das Eigentliche, was erreicht werden kann beim Glück, das ist das Glück der Fülle. Und das kann sicherlich eine Religion besonders gut leisten. Glück der Fülle heißt, leben damit, dass es Gegensätze im Leben gibt. Denn nur das ist die Fülle, dass es Freude und Leid gibt, Leben und Tod, Lust und Schmerz. Das wäre ja ein hübsches Leben, immer nur die positive Seite haben zu wollen, so wie es viele moderne Menschen heute probieren. Aber es gelingt ja nicht einem einzigen. Und dann stellt sich ja die große Frage, wie komme ich zurecht mit der anderen Seite? Naja, wenn ich in einer Religion mich bewege, da hat das seine Bedeutung, Leid und Schmerz und Tod, genauso wie Freude und Lust und Leben. Es gibt eine schöne Stelle im Johannesevangelium 10,10. Ihr werdet haben das Leben in Fülle. Das ist das große Glücksversprechen der christlichen Religion. Aber ich habe mir diese Stelle mal genau angeguckt, weil ich wissen wollte, was kommt da für ein Ausdruck im Griechischen an dieser Stelle. Es kommt der Ausdruck Perison. Und der hat es in sich. Das heißt nämlich, ihr werdet haben ein übergroßes, überreiches, überfülliges Leben. Also ein wahnsinnstolles Leben. Und dann kippt derselbe Begriff aber. Der Begriff ist in sich gebrochen. Das kann nämlich auch heißen, ihr werdet zu viel an Fülle haben. Es wird zu groß für euch sein. Was für eine Lektion in einem einzigen Begriff. Der Philosoph kann da nur staunen darüber und fasziniert sein davon. Was für eine Lektion in diesem einen Begriff. Es geht um das Glück der Fülle, heißt das. Ja, aber täuscht euch nicht über die Fülle. Es kann euch auch leicht zu viel werden, denn es gibt im Grunde nur einen, der mit dieser ganzen Fülle zurechtkommt. Das ist nach christlichem Glauben Gott oder nach nüchterner Überlegung die Dimension der Möglichkeit und der Unendlichkeit. Da ist alles geborgen in dieser Dimension. Aber in unserer Dimension als Sterbliche wollen wir uns mal bescheiden mit der Fülle.
Das war ein Podcast von Schweizer Radio DRS2. Weitere Ausgaben dieser Sendung sowie andere Sendungen können Sie auf unserer Website drs2.ch nochmals hören oder diese und andere Sendungen bequem als Podcast abonnieren. Wie das geht, erfahren Sie ebenfalls auf drs2.ch unter der Rubrik Podcasts.